Ich hoffe, die Predigt wird es noch ein bisschen deutlicher machen. Wir haben schon einen wichtigen Teil gehört, eben von Hermann. Über der Predigt steht ein Wort, das fast ein Zitat aus Psalm 115 ist. Gott schafft oder Gott macht, was er will. Zu unserem Glück. Die Würfel sind gefallen. Das ist ja ein klassischer Satz. Julius Caesar soll ihn gesagt haben, 49 Jahre vor Christi Geburt, als er vor dem Rubikon stand, vor dem Grenzflüsschen nach Italien hinein, vom Norden zum Süden. Er überschritt ihn, um in einem Konkurrenzkampf gegen Pompeius, in einem Bürgerkrieg, die ganze Macht an sich zu reißen. Und das gelang ihm auch. Wenige Monate später war er Alleinherrscher und kurz darauf, vier Jahre später wurde er dann zum Diktator auf Lebenszeit ernannt. Und ein Jahr darauf war er schon tot. Gestürzt von denen, die ihn auf den Thron gehoben hatten. So schnell wandelt sich der Ruhm der Welt. Aber wenn bei Gott die Würfel fallen, also wenn etwas unwiderruflich Neues beginnt, dann sind die Folgen zeitlich unbegrenzt. Denn die Entscheidungen Gottes stammen aus der Ewigkeit und sie führen alle, die davon erfasst werden, in die Ewigkeit. Heute hören wir beim Fortgang der Apostelgeschichte, wie Gott den Rubikon überschreitet, die Grenzziehung zwischen Juden und Nichtjuden. Und wie er das Feuer des Evangeliums von Jesus Christus eben auch zu den Heidenvölkern, zu uns nach Bonn unter anderem, bringt. Genau genommen geht es heute bei dieser Geschichte um die Vorbereitung der alle Grenzen überschreitenden Völkermission. Zwei Männer werden von Jesus zusammengebracht, ein Jude und ein Römer. Und hier ist nun der Anfang einer wahrhaft weltbewegenden Geschichte. Ich lese die ersten 23 Verse aus dem 10. Kapitel der Apostelgeschichte und lese noch vorher den letzten Satz aus dem Kapitel 9, damit wir den Zusammenhang schöner erfassen. Es beginnt, und es geschah, dass Petrus nach den Wundern, die er da vorher getan hatte an Tabitha und Aeneas, und es geschah, dass Petrus lange Zeit in Joppe blieb. Joppe ist das heutige Jaffa. Bei einem Simon blieb er, der ein Gerber war. Und nun kommt das 10. Kapitel. Während Simon in Petrus in Jaffa ist, war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die Italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen, viele Wohltaten und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tag und sah deutlich einen Engel bei sich eintreten. Der sprach zu ihm, Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte, Herr, was ist's? Der sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen, deine Wohltaten, sind vor Gott gekommen und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus in Joppe auf das Dach zu beten, um die sechste Stunde, 12 Uhr. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung. Und er sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: O nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das geschah dreimal. Und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen Himmel. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeute, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer, von Cornelius gesandt, nach dem Haus Simons und standen an der Tür, riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. So steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Warum seid ihr hier? Sie aber sprachen: Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Zwei Schwerpunkte sind in dieser Predigt heute: erstens der Allmächtige und zweitens, weniger schwergewichtig, wir die Bedürftigen. Erstens der Allmächtige. Gottes Heilsgeschichte, von der wir eben einen winzigen Ausschnitt gehört haben, Gottes Heilsgeschichte mit dem Menschen ist von einem grundlegenden Prinzip geprägt. Der Allmächtige fängt stets ganz klein an. Und dann zieht er seine Kreise immer weiter, unaufhaltsam. So auch hier. Wie unscheinbar ist der Anfang, den wir eben gelesen haben. Petrus wird zu einem römischen Hauptmann gerufen. Aber dieser Ruf eröffnet den Siegeszug des Evangeliums bis in die fernsten Regionen der Erde, ganz weit. Der Segen, den Gott auf Abraham und seine jüdischen Nachkommen gelegt hat, er dringt nun auch zu den Römern und zu den Galliern vor und zu den Teutonen und Angelsachsen und zu den Goten und zu den Skandinaviern. Und der Bund der Gnade weitet sich immer weiter aus, bis nach Afrika, bis nach Australien und bis in die Dschungelgebiete am Amazonas. Sehen wir kurz zurück, um dieses Prinzip des kleinen Anfangs noch deutlicher zu erkennen. Es ist auch für jeden von uns, für mich heute, wichtig und ermutigend, dieses Prinzip zu erkennen, denn wir alle stecken ja in Anfängen. Jeder von uns ist Anfänger. Die einen sind es, weil sie erst vor kurzem auf Jesus gestoßen sind oder heute in diesem Gottesdienst hoffentlich von ihm erfasst werden. Und die anderen, Wir sind Anfänger, weil wir womöglich schon seit Jahrzehnten mit Jesus unterwegs sind und noch immer nicht richtig erkannt haben, welch einzigartige Sensation das Evangelium und das Leben im Glauben ist. Nämlich ein einziges Empfangen von Gott. Ein Geliebtwerden, ein Befreitwerden, ein Beschenktwerden, ein Beschütztwerden, ein Beschenktwerden mit allem, was für unser heutiges und für unser ewiges Leben wertvoll ist. Glauben können und hoffen können und lieben können, atmen können, beten können, sich versöhnen können, alles von Gott. Das ist das Evangelium. Alles vom Vater des Lichts, von dem alle gute Gabe kommt, heißt es im Jakobusbrief. Und alles gibt Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn hat er uns erschaffen. Durch ihn hat er uns erwählt. Durch ihn hat er uns erlöst. Durch ihn hat er uns berufen. Und durch ihn hat er uns gerecht gesprochen, durch Jesus Christus. Und durch ihn allein hat er uns geheiligt, durch das Opfer Jesu. Und durch ihn hat er uns das himmlische Erbe gegeben und gesichert. Dafür hat der Sohn Gottes am Kreuz sein Leben hingegeben. Für dich, für mich. Damit hat er uns auch aus jedem Zugriffsrecht des Satans befreit. Und er hat durch seine Auferstehung aus den Toten ein für allemal die Macht des Todes gebrochen. Und er hat uns mit hineingenommen in seine nie mehr aufzuhebende Lebens- und Liebesgemeinschaft. Das ist Evangelium. Das ist das Evangelium der Gnade, das nun von Petrus an den Heiden Cornelius weitergereicht werden soll. So klein fängt Gott an. So klein übrigens wie viele Jahrhunderte zuvor, als er sich inmitten der von Sünde entstellten Menschheit und inmitten des maßlosen Götzendienstes der Nationen einen einzigen Mann griff, Abraham. Aus ihm formt sich der Allmächtige sein auserwähltes Volk Israel, mit dem er einen ewigen Bund schließt. Elend und schwach ist dieses kleine Volk, aufsässig, untreu, aber von Gott geliebt. Genau wie wir. Elend und schwach sind wir, seit wir existieren. Selbstgefällig und untreu, aber von Gott geliebt, du und ich. Und nun, inmitten dieses kleinen Flüchtens Israel, eröffnet Gott den gewaltigsten Akt seiner Heilsgeschichte im Kleinstformat. Im Kleinstformat, etwa 48 Zentimeter groß, wahrscheinlich dunkelhaarig, na atemringend. Gott wurde Mensch. So klein. Und jetzt beginnt erst der richtige Kampf um die Wahrheit. Denn das Evangelium ist umstritten bis zum heutigen Tag, auch sogar in unseren Herzen. Ist allein Jesus, dem Sohn Gottes, alles zu verdanken? Ist in ihm allein das Heil tatsächlich? Ist tatsächlich in ihm alle Rettung? Ist tatsächlich in ihm alle Gnade, alle Geschenke Gottes, alle Zuwendung? Ist darin alles Leben in Ewigkeit in Jesus allein? Wie viele Christen glauben das? Bekehrte? Oder, das ist der Kampf, kann sich der auf religiöse Leistung und Anerkennung erpichte Gutmensch nicht wenigstens einen winzigen Eigenanteil selbst zurechnen? Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Wir haben es vor kurzem schon mal gehört hier. Aber umgekehrt sagt er auch, niemand kommt zum Vater denn durch mich. In allem, ob Schöpfung oder Erlösung, hat nur dieser eine das Sagen. In Offenbarung 1 steht es, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Das ist das zweite göttliche Prinzip, das wir heute in diesem keimhaften Anfang der Völkermission, also in der Geschichte von Petrus und Cornelius, entdecken können. Gott allein bestimmt. Er regiert. Ja, er nimmt uns mit. Vorbehaltlos nimmt er uns mit. Voller Liebe nimmt er uns mit. Alle, die zu ihm gehören. Aber er lässt uns nicht mitbestimmen. Was Gott will, das beginnt, entfaltet und vollendet er in 100 von 100 Fällen zu 100%. Und zugleich nimmt er uns, die er mitnimmt, ungemein ernst. Er nimmt uns so ernst, dass er uns schrittweise in seine Pläne einweiht und dass er uns als seine Mitarbeiter einsetzt. Und er hält an ihnen, an uns fest, obgleich wir immer wieder meinen, es besser zu wissen als der Allwissende und Allmächtige. Weil wir ihn unterschätzen und uns überschätzen. Sehen wir uns den Petrus kurz an. Er wollte ständig mitbestimmen. Darin erkennen wir uns alle wahrscheinlich. Als Jesus ankündigte, dass er nun nach Jerusalem aufbrechen werde, um in den Tod zu gehen und um dann aufzuerstehen, dann nimmt ihn Petrus zur Seite und fährt ihn an und sagt, Gott bewahre, Herr, dir widerfahre das nur nicht. Er weiß es besser. Jesus weist ihn scharf zurecht, wir kennen das. Er sagt zu ihm, du bist mir ein Ärgernis. Und ich frage mich, wie oft bin ich, Gott, ein Ärgernis in meiner Überheblichkeit und Selbstüberschätzung? Als Jesus dann seinen Jüngern die Füße wäscht, stößt er erneut bei Petrus auf Widerspruch. Es passt nicht in sein Bild von Meister und Jünger, dass er ihm die Füße wäscht. Also sagt er, keinesfalls, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und auch da rückt Jesus ihn zurecht und klärt ihn auf über eine ganz entscheidende Tatsache, die wir uns sehr merken müssen. Er sagt ihm, wenn ich dich nicht wasche, wenn er uns nicht wäscht, dann hast du keinen Teil an mir. Drittes Mal, da will Petrus seinen Herrn korrigieren, das haben wir am letzten Sonntag schon gehört, etwas ausführlicher, als Jesus nach dem letzten Abendmahl ein düsteres Bild von der Treue der Jünger malt. In dieser Nacht sagt er, werdet ihr alle Ärgernis an mir nehmen. Und dann sagt Petrus, alle, ich nicht. Und der O-Ton heißt dann, ich doch niemals. Und wir wissen, was aus dieser heroischen Bekundung geworden ist. Die vierte Eigenwilligkeit, dann höre ich aber schon auf, wir haben ja noch viel mehr zu bieten, jeder von uns. Im Garten Gethsemane schlägt er mit dem Schwert drein, als Jesus sich in freier Entscheidung in die Hände derer begibt, die ihn ans Kreuz bringen sollen. Jesus heilt den verletzten Handlanger des Hohenpriesters, den Petrus da am Ohr nicht nur beschädigt, hat ihm das ganze Ohr abgehauen. Und dann sagt er zu Petrus, steck dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Sehen wir, wohin wir kommen würden, wenn Gott sich auf unsere Mitbestimmung einlassen würde, wir würden als Unerlöste alle in der Hölle landen. Seine Pläne sind zu hoch für uns. Gerade weil der Allmächtige uns liebt, gerade weil er uns aus der Tyrannei unserer Egozentriertheit befreien will, gerade weil er uns ans Ziel bringen will, gerade deshalb ist es eine zwingende Notwendigkeit, dass er uns nicht mitbestimmen lässt. Aber mitwirken unter der lenkenden Hand Gottes, das dürfen und sollen wir natürlich. Wir erhalten ja, wenn wir erlöst sind und zum Leib Christi gehören, wir erhalten ja die Wegweisungen vom Haupt von Christus selbst. So auch hier in dieser Geschichte. Gott hat alles vorbereitet und er hat alles vorbestimmt. Und der Gekreuzigte und Auferstandene hatte schon eine kurze Zeit zuvor seinen Jüngern den Fahrplan in die Hand gegeben. Er sagte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in, nun kommen die Etappenziele, in Jerusalem, das haben wir schon gehört, und in ganz Judäa, und dritte Station, in Samarien, und dann kommt die vierte, und bis ans Ende der Erde. Wie schnell waren die ersten Stationen erreicht? Nicht, weil die Jünger sofort ausschwärmten, sondern weil der Lenker aller Dinge die Gemeinde in Bewegung brachte. Wir lesen nach dem Tod des Stephanus, wir haben es hier gehört vor einigen Wochen, da geschah dieses, erhob sich aber in diesen Tagen eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem, da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln, die nun zerstreut waren, zogen umher und predigten das Wort. Das war die dritte Station. Und nun die vierte. Jetzt kommt der Qualitätssprung. Nun geschieht das, was wir vorhin aus dem Munde Hermanns aus dem Epheserbrief hörten. Der Allmächtige reißt die Mauern nieder, die zwischen den Menschen in Israel und denen der anderen Nationen standen. Jene anderen Nationen waren ausgeschlossen, so hörten wir, von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Und jetzt enthüllt er das Geheimnis Christi. Nämlich diese Tatsache, dass auch die Nichtjuden zusammen mit den Juden Empfänger der göttlichen Verheißungen sind. Das heißt, alle hier auch, die im Glauben an Jesus Christus hängen, sind Erben des ewigen Lebens. Alle, die an Jesus hängen, sind Erben des Reiches Gottes. Alle sind Miterben Christi. Alle, die ihm gehören. Das erscheint für uns heute wie selbstverständlich. Für Petrus war es das gar nicht. Er hatte noch immer die trennende Mauer im Kopf, die so viele Deutsche heute noch in Sachen Wiedervereinigung im Kopf haben. Er hatte diese sehr existenzielle trennende Mauer im Kopf, obwohl er doch den Missionsbefehl Jesus gehört hatte, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und obwohl er auch gewiss das Wort Gottes gehört hatte, das durch den Propheten Jesaja verkündigt wurde, er sagte, ich habe dich, den Messias, auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Jesaja 49. Und jetzt, da er das Licht zu den Heiden tragen soll, sagt Petrus, oh nein, Herr, das bin ich ja. Bloß nicht das, was ich nicht will. Oh nein, Herr. Also genau, das war jetzt der fünfte Widerspruch, den wir heute hören. Aber hüten wir uns davor, erheben wir uns nicht über Petrus. Denn das ist meine Geschichte, das ist unsere Geschichte, so wie Petrus hier reagiert. Und das ist auch der Grund, weshalb Gott bei der Umsetzung seines Heilsplans eben nicht unsere Mitbestimmung in Anspruch nimmt, dass er alle Einzelheiten selber lenken muss. Es bleibt ihm tatsächlich nichts anderes übrig. Also noch einmal der Merksatz, der Herr nimmt uns mit, er gebraucht uns auch, aber er lässt nicht zu, dass wir zu unserem Glück mitbestimmen. Dieser Befehl, schlachte und iss, den Petrus da in Joppa aus dem Himmel erhält, war für ihn angesichts der Mischung von reinen und unreinen Tieren in der Tat eine echte Zumutung. Er hatte ja als rechter Jude die Speisevorschriften des mosaischen Gesetzes seit Jahrzehnten verinnerlicht. Und er blieb offenkundig auch verhaftet, obwohl Jesus selbst alle Speisen für rein erklärt hatte, schon zu der gemeinsamen Wanderschaft in diesen 3 Jahren. Wir können in Markus Kapitel 7 sehen oder lesen, wie der Herr seinen Jüngern erläutert, was den Menschen tatsächlich unrein macht. Nicht das, was wir uns in den Magen füllen, sondern das, was aus unseren Herzen quillt, nämlich böse Gedanken, Habgier, Hochmut und all diese anderen Scheußlichkeiten. Nun ging es ja bei dieser himmlischen Erscheinung auf dem Dach in Jaffa und beim Zwiegespräch zwischen dem Geist Christi und dem Petrus weniger um das Reinheitsgebot beim Essen. Das war ja nur ein symbolschweres Bild. In Wahrheit ging es um ein grundlegendes Ja zur Gemeinschaft zwischen Juden und Heiden. Das Gesetz, das Gott dem Mose für sein Volk am Sinai gegeben hatte, enthielt gar kein Verbot für eine solche Gemeinschaft. Es warnte allerdings ganz entschieden vor dem Götzendienst der Heiden und vor gemeinsamen kultischen Handlungen. Aber wir Perfektionisten, ne? Die perfektionistischen Schriftgelehrten, die haben dann im Laufe ihres schriftgelehrten Daseins durch die Jahrhunderte hindurch ja tausendfache Ergänzungen zu diesem Gesetz des Mose hinzugefügt. Und daraus haben sie dann auch in diesem Punkt allmählich ein Besuchs- und ein Kontaktverbot gezimmert zwischen Juden und Heiden. Es geht um die sogenannten Satzungen der Väter, weswegen sich die Pharisäer ständig mit Jesus und Jesus sich mit den Pharisäern stritten. Diese Zutaten zum Gesetz. Und diese wurden mehr und mehr zu einer Blockade. Erstens zu einer Blockade im Glaubensleben, gilt auch für uns oft, was wir so hinzutun manchmal. Und zweitens eben zu einer Blockade zwischen Juden und Nichtjuden. Und nun wurde diese Blockade weggeräumt. Typisch übrigens für den Allmächtigen, der ja gleichzeitig die Liebe ist. Typisch, er überwindet das Herz des Petrus mit einer so anschaulichen Überzeugungskraft. Also wie ein Vater, das bei seinem Kind, das die Zusammenhänge nicht durchschaut, tut. Er führt verschiedene Ereignisstränge, verschiedene Beispiele zusammen. Und hier sehen wir es genau, während Petrus noch wie bedeppert auf dem Dach steht und über diesen Sinn dieses unreinen, reinen Gewimmels von Tieren nachsinnt, da stehen die unreinen Heiden vor der Tür schon und begehren Einlass. Und dann spricht der Geist Christi, ich habe sie gesandt. Und jetzt geht dem Petrus ein Licht auf. Wie ein Kind es erlebt, wenn der Vater ihm Zusammenhänge erläutert. Jetzt war die Sache klar. Jetzt sind wir bei dem zweiten Teil, der ist ganz kurz jetzt. Wir kommen vom Allmächtigen zu uns, den Bedürftigen. Denn wir alle, die wir hier sitzen, erkennen früher oder später, dass er allein die Weichen stellt. Wenn wir zurückblicken, unser Leben ansehen, Menschenskinder, was hat Gott mich da herausgeholt aus meinem Wahnsinn, aus meiner Selbstgefälligkeit und Selbstverstrickung? Er allein bereitet vor und er bereitet zu, hier den Cornelius und den Petrus. Und dann sehen wir auch, dass der Herr, wenn wir zurückblicken, nie auf unseren Wegen gegangen ist. Nie. Er nimmt uns immer mit auf seinen Weg. Klingt alles so selbstverständlich, aber unser Handeln sieht etwas anders aus. Passt mal auf, wie es morgen aussieht. Morgen ist Montag. Da frage ich mich, worin besteht denn dann überhaupt unser Part? Was habe ich denn da überhaupt noch zu tun? Unser Part besteht im Einwilligen, im Vertrauen, im Beten. Wie von selbst wird dann daraus auch ein dankbares Mitarbeiten. Dass Gott uns zu seinen Mitarbeitern macht, beweist ja, wie wichtig er uns nimmt. Wir haben es schon kurz gesagt. Er nimmt uns so wichtig, dass er uns zwei Mittel anvertraut hat, die von einzigartigem Wert sind. Sie sind so kostbar, dass sie alle Kostbarkeiten dieser Erde weit übertreffen. Das eine ist das Geschenk des Glaubens und das andere ist das Geschenk des Gebetes. Und beide zusammen schaffen die tiefstmögliche Gemeinschaft zwischen unserem Schöpfer und Erlöser und uns. Es sind die einzigartigen Geschenke, glauben können, beten können. Und beide dienen der Formung und der Beeinflussung. Aber nicht etwa der Formung und Beeinflussung Gottes, wie so die gesetzlich-religiösen Menschen meinen, sondern durch die Nabelschnur des Glaubens, die Gott gelegt hat, und durch unsere Hinneigung im Gebet beeinflusst und formt Gott uns. Das ist das tägliche Wunder. Er zieht uns in seinen Willen hinein. Er zieht uns in den Glanz und in die Dynamik seiner Liebe hinein. Er zieht uns hinein in das Abenteuer seiner Heilsgeschichte mit den Menschen. Und das erleben nun auch der römische Offizier und der jüdische Jesusjünger. Beide wissen, dass sie Bedürftige sind. Gottesbedürftig. Und woran erkennt man das? Beide beten. Nicht mal hin und wieder, dann und wann mal, sondern in einem heiligen Rhythmus. Das kann man dem Text entnehmen. Cornelius der Römer war angesteckt worden vom Glauben der Juden an den einen und ewigen Gott. Und offenkundig liebte er das Volk der Juden, denn, so können wir lesen, er wies ihnen viele Wohltaten. Heute nur am Rande erwähnt, aber doch dick unterstrichen, wer dem von Gott auserwählten Volk, den Juden, in Liebe zugetan ist, wer ihnen Gutes tut und für sie betet, der empfängt vom Allmächtigen Segen. Ganz gewiss, das von der Welt verachtete Volk Israel und der von der Welt verachtete Sohn Gottes, der Mensch wurde und Jude wurde, beide stehen in einem unauflöslichen Zusammenhang bis ans Ende aller Zeiten, ja in Ewigkeit. So, Cornelius betete immer zu Gott, lesen wir. Und er tat es nach dem Vorbild der Juden, nämlich zu festen Zeiten, morgens, mittags, nachmittags. Hier heißt es in diesem Text, als er um die 9. Stunde betete, das ist der 15-Uhr-Termin, da sieht er deutlich den Engel bei sich eintreten. Dieser 15-Uhr-Termin, von dem konnten wir auch schon im 3. Kapitel der Apostelgeschichte lesen, als dieses Wunder geschieht mit der Heilung des Gelähmten, von dem da dann unglaubliche Folgewirkungen ausgingen, da, so lesen wir, gingen Petrus und Johannes in den Tempel um die 9. Stunde, zur Gebetszeit. Und weshalb gingen Petrus und Johannes gemeinsam beten? Weil sie wussten, dass sie gottesbedürftig waren. Weil sie obendrein in diesen 3 Jahren mit Jesus zusammen miterlebt hatten, wie dieser sich immer wieder zurückzog. Warum? Um zum Vater zu beten, um von ihm Weisung zu empfangen. Jesus, der menschgewordene Sohn Gottes, der Ewige, der Heilige, er war des Vaters bedürftig. Deshalb suchte er sein Angesicht. Er sagte mehr als einmal, der Sohn, ich, Jesus Christus, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Johannes 5, alleine da, 2-mal, Johannes 8, immer wieder. Und was können wir dann tun, die wir von Jesu Blut oder durch Jesu Blut erkauft wurden? Was können wir von uns aus tun? Sündigen. Das können wir von uns aus bestens. Von uns aus nichts sonst. Aber wie kommen wir dann zu einem erfüllten Leben? Zu einem Leben, das inmitten aller Schwierigkeiten, in denen wir immer wieder stecken, und trotz all unseres Versagens, das wir uns immer wieder leisten, das trotzdem immer wieder erfüllt ist von Liebe und vom Frieden Gottes. Kann es so etwas geben, ohne innige Gemeinschaft mit dem, der die Liebe und der Friede Gottes in Person ist? Und kann es eine innige Gemeinschaft geben, ohne dass wir ständig in Zwiesprache mit Jesus sind? Er hat uns doch ein unüberbietbares Versprechen gegeben, ohne Wenn und Aber. Matthäus 7,7. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ohne Wenn und Aber. Es gibt keine eindeutigere Zusage und keine massivere Zusage aus dem Munde Gottes. Die Frage ist, wollen wir ihn beim Wort nehmen? Ihn, der die Wahrheit ist? Oder wollen wir ihn durch unsere Praxis zum Lügner erklären? Wenn wir aber Jesus Christus nicht für einen Lügner halten, dann dürfen wir ihm auch tatsächlich alles bringen, was uns bewegt. Alles täglich, immer wieder, alle Not, alle Enttäuschung, alle Sorgen, alles Misslungene, aber genauso alle Freude und alle Dankbarkeit und alles Gelungene. Ihm verdanken wir es ja. Jesus hat ja sein Versprechen noch gedoppelt. Kurz dahinter, direkt dahinter, sagt er, denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Bedenken wir nur, was diese persönlich adressierte Zuspitzung von Jesus im Umkehrschluss meint, welche beklemmende Alternative da aufleuchtet. Sie lautet, denn wer da nicht bittet, der empfängt auch nicht. Und wer da nicht sucht, der findet auch nicht. Und wer da nicht anklopft, dem wird auch nicht aufgetan. Schluss, Petrus und Cornelius fanden zueinander, weil sie beteten. Sie fanden sich und überschritten gemeinsam eine Grenze, hinter der bis dahin nur die Dunkelheit einer Welt ohne Evangelium lag. Aber sie fanden sich vor allem, weil der Gekreuzigte und Auferstandene sie als seine Werkzeuge haben wollte. Beten bedeutet sich in den Willen Gottes hineinbewegen, ihm auf die Spuren kommen, seine Sicht und seine Weisungen empfangen und dann auch empfangen das Leben in der Fülle, wie Jesus es verheißen hat. Wer im Glauben betet, hat Teil am Wesen und Wirken Gottes. Der Jude Jesus, der Jude Petrus beim Beten auf dem Dach zu Jaffa und der Römer Cornelius beim Beten in seiner Kammer, sie erfahren das Geheimnis sehr praktisch, dass der bedürftige Mensch in seiner Ohnmacht mit hineingenommen wird in die Allmacht Gottes, in die Pläne und Taten des Allmächtigen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert, und zwar in Liebe und Gerechtigkeit und voller Freude, dass wir mit ihm zusammen sind. Wir können, wenn ihr wollt, eine kurze Gebetsgemeinschaft machen und wir können auch, wenn ihr wollt und wenn Gott will, wird er euch dazu bewegen, wir können uns häufiger hier oder in den Häusern treffen und immer wieder beten. Es wird jetzt, glaube ich, in der nächsten Zeit einiges geschehen. Es gibt Wünsche aus unseren Reihen, treffen wir uns da häufiger mal für eine halbe Stunde zum Beten. Und wenn wir jetzt beten, bitte möge keiner mehr als drei Sätze sagen, damit die anderen nicht entmutigt werden. Gott, Jesus sagt ja, blabbert nicht wie die Heiden, macht's kurz. Ja, ich höre dann auf.